Stammbeiz mutiert heute ausnahmsweise mal wieder zum Pub-Quiz. Der Fußballer Moldovan? Nein, heute ist eher der Fußballtrainer Friedel Rausch im Fokus. Es geht nämlich um Trainer. Habe ich recherchiert? Ja, nicht wirklich. Bin ich gespannt, was der Adi bringt. Wie ein Pilbogen. Okay? Rien ne va plus.
Ja, bevor wir loslegen, haben wir noch etwas zu verlosen, nämlich 3 Football Manager 24, die wir offeriert bekommen haben und gerne mit euch teilen wollen. Der edle Spender ist niemand geringer als der Sportkoordinator vom FC Biel und der Co-Head Researcher von Football Manager in der Schweiz, der Oliver Zesiger. An dieser Stelle danke vielmals für die edle Spende. Für die, die Football Manager nicht kennen, Name ist Programm, mir ist der Football Manager oder der Fußball Manager. Im Spiel kann alle möglichen Mannschaften übernehmen, ist sehr, sehr detailgetreu. Ich liebe das Spiel wegen dem. Es ist auch in der Schweiz sind etwa 5000 Spieler und Staffmitglieder sind im Spiel integriert. Da hat auch der Oliver einen grossen Anteil dabei, weil selbst bis in die Erstliga Classic aber hat es Scouts, die die Fähigkeiten der Spieler anschauen, dass die auch realistisch dargestellt werden. Wir haben 3 Codes zum Vergeben, dass ihr das Spiel könnt abladen. Es ist auf allen Plattformen, auf den gängigsten Plattformen, sage ich jetzt mal, verfügbar. Ob das Mac ist, ob das PC ist, PlayStation oder auch auf Mobile ist das möglich zum Spielen. Was genau müsst ihr machen, dass ihr es gewinnen könnt? Ganz einfach, geht auf die sozialen Kanäle, entweder X oder Instagram, folgt uns dort und dann eine Sprachnachricht hinterlassen, wo ihr erklärt, wieso genau du das Game musst haben und welche Kampagne du planst zu spielen. Zum Beispiel, ich werde mit Stade Lausanne Uschi Meister werden und nachher Champions League rocken. Solche Sachen können sein. In welcher Form auch immer, das ist dir überlassen. Das kann in einem Gedicht sein, das kann einfach in einer Sprachnachricht sein. Du kannst auch dazu singen, wie auch immer. Wir nehmen dann das sehr gerne auseinander und geben unsere Comments dazu. Die 3 besten Sprachnachrichten kommen in den Podcast, dass ihr auch etwas davon habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, es würde mich freuen, würdet ihr zahlreich mitmachen, dass wir da spannende Beiträge von euch bekommen. Und jetzt geht's los mit der Episode. Sorry, Fabio.
Ja, du gut. So geil, oder? Wenn man etwas gewinnen, immer gut, gratis, umso besser.
Genau.
Und wenn es nur mit Fußball zu tun hat, und ich habe gehört sagen, wenn man ja Fußballmanager ist in dem Spiel, dann kann man es dazu bringen, dass sein Team plötzlich Meister wird, obwohl das momentan vielleicht nicht gerade so noch aussieht.
Absolut.
Also, go for it, würde ich sagen.
Genau.
Ja, und dann würde ich sagen, nicht um eine heisse Brei reden, bring mal dein Mitbringsel.
Ja, mein Mitbringsel braucht ein bisschen Vorstellungskraft. Stellt euch vor, der Messi spielt gegen Ronaldo im letzten Spiel von beiden in seiner Karriere um eine Meisterschaft. Das ist aktuell nicht realistisch, weil der eine spielt in einer ganz komischen Liga und der andere spielt in einer noch komischeren Liga. Nein, sie spielen einfach nicht in der gleichen Liga und ist das nicht möglich. Aber wo das möglich ist, ist das bei den Frauen. Das war nämlich so gewesen, das letzte Spiel von der Megan Rapinoe gegen das letzte Spiel von der Ellie Krieger. Das Finale von der Women's MLS zwischen O.L. Rain aus Seattle mit der Rapinoe gegen Gotham City, was für ein geiler Name, aus New Jersey mit der Krieger.
Batman.
Genau. Ist riesen aufgeputscht, also riesen Vorberichterstattungen für das Spiel. Natürlich auch mit diesen zwei grossen Spielerinnen oder Legenden eigentlich. Beide schon Weltmeisterinnen gewesen, alles Mögliche gewonnen. Ausser die Meisterschaft und am Schluss hat dann Gotham gewonnen mit den Krieger. Und ganz traurig war, Megan Rapinoe ist nach 3 Minuten leider ausgeschieden im letzten Spiel mit einer Achillessehnenverletzung. Das ist natürlich ein Ende, wo es nicht sollte sein, aber ja, sie hat jetzt immerhin Zeit, um sich wieder erholen. Ja. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, wenn du gerade schon mit den traurigen Nachrichten aufgehört hast, in deinem Mitbringsel ziehe ich das jetzt leider ein bisschen weiter. Ich habe also das Gefühl, eine Trauerminute in einem Podcast ist vielleicht jetzt nicht gerade so eine gute Idee. Aber trotzdem hat die Fußballfamilie in der letzten Zeit sehr traurige Wochen hinter sich. wenn man dort gelesen hat und gehört hat, die Mama Jakin ist von uns gegangen, die Mama von Di Giusto ist gestorben und jetzt kürzlich auch noch der Raphael Wamena, der auf dem Platz zusammengebrochen ist. Es ist schon krass und ich wünsche allen Angehörigen, wenn ihr zulässt, wünsche ich auch mega viel Kraft und ja, da hat er plötzlich der Fußball eigentlich einfach nicht mehr zu sagen. Dann gibt es ganz viel anderes, was viel, viel wichtiger ist. Und ja, auch, dass man das auch ab und zu mal nicht vergisst. Auch wenn wir ein Fußball-Podcast sind, trotzdem irgendwie ist es ja gleich, betrifft ja dann gleich die ganze Fußballfamilie.
Absolut. Ja, eben. Viel Stärke an die Beteiligten. Und ja, es ist krass, eben vor allem, wenn jemand mit 28 aus dem Leben gerissen wird. Das ist natürlich, sage ich jetzt nicht, schlimmer, aber es ist halt noch ein bisschen unvorhersehbarer und ja, meine, mitten im Leben.
Ja, jetzt versuchen wir das Traurige irgendwie ein bisschen hinter uns zu lassen und ja, haben wir vorher angesprochen, wir machen heute ein Quiz. Und wir wollen mal wieder gegenseitig unsere angestaubten Hirnzellen aktivieren und schauen, wer sich Sachen Trainer besser auskennt. Und da gibt es eigentlich nichts Besseres als ein Quiz, wo man sicher auch mitraten darf. Natürlich könnt ihr das immer wie immer machen, einfach kurz schnell Stopp drücken, wie mitraten. Ja, vielleicht finden wir es ja auch nicht raus.
Fast nicht möglich. Ja.
Genau. Aber es ist das mal ein bisschen anders. Und zwar haben wir wie so zwei verschiedene Varianten. Die eine ist der Adi. Nennt mir Verein und ich muss den Trainer herausfinden. Und umgekehrt nenne ich dem Adi ein paar Trainer und er muss den Verein herausfinden, wo die überall schon tätig gewesen sind. Also, dass es so ein kleines Hin und Her gibt. Nicht, dass es bei beiden das Gleiche ist. Und ja, jeder hat 5 Fragen. Und ich glaube, wir sind startklar. Mhm. Ich würde sagen, Adi, knallen wir doch mal ein paar Vereine. Ja, mal schauen, ob ich da etwas herausfinde.
Also ich glaube, wir haben nicht 5 Fragen, oder? Wir haben einfach 5 Vereine, wo wir, also 4.
Naja.
Oder Trainer, genau. Ja, wir möchten es immer so haben, wir haben, glaube ich, 4 Stationen, die man kann nennen kann und wir hätten dann vielleicht noch eine weitere, wenn es irgendwie Rückfragen gibt, können wir sicher auch schauen. Ja, mein erster Trainer war Trainer gewesen beim FCZ, bei Aarau, bei Sion und bei Xamax.
Aarau, Sion, FCZ und Xamax. Mhm. Das ist jetzt eine sehr bunte Mischung. Ich habe mir nicht gedacht, irgendwie so ein Romo oder so. Mhm. Aber Xamax, FCZ und so, ja, ist ja nicht ganz, ganz das Gleiche.
Nein.
Jetzt muss ich überlegen. Und so wahrscheinlich ist es beim.
Ich kann dir natürlich auch noch einen mehr geben, wenn du den brauchst.
Mit der Raimondo Ponte.
Nein, das war nicht. Nein.
Xamax, FCZ, Weiler auch nicht. Fringer? Rolf Fringer? Nein, auch nicht. Aber FCZ nicht. Und Aarau wahrscheinlich schon.
Das wäre.
Aber nicht in der Romandi, Sion. Ja, aber gut, bei Sion ist ja jeder schon mal Trainer.
Der ist auch relativ fies, muss man sagen. Also, dort hat er 20 Spiele geleitet. Bei Aarau hat er zum Beispiel nur 5 geleitet. Das ist,
ist ein bisschen fies.
Was ich aber noch bringen kann, ist vielleicht Servet. Hat es auch noch eine ganze Saison.
Gerard Castella? Nein.
Vielleicht bringt er den Tipp noch etwas, weißt du nicht. Beim einen Verein, bei Xamax, ist er sogar Spielertrainer gewesen, was natürlich dein Herz sehr erfreut. Aber ich weiss nicht, ob das extrem viel bringt.
Nicht wirklich. Krass.
Bringt es dir etwas, wenn ich dir noch sage, er ist Schweizer Nazi-Trainer gewesen?
Ja, Köbi Kuhn ist es nicht, ja, Murat Yakin ist es nicht, Petkovic ist es, Petkovic? Nein. Fringer ist es auch nicht, oder? Das war auch mal Nazi-Trainer.
Ja, hat er schon gesagt, ja.
Es gibt ja noch einen dazwischen, gell, der länger war. Otmar Hitzfeld.
Ist nicht so lang gewesen, ehrlich gesagt. Er hat nur 18 Spiele. Im Ausland ist er auch bei 3 Stationen sogar gewesen. Bei der einen erzählt er, wie der Opa vom Krieg immer wieder, als er dort war. Und dort war er nämlich 3-mal insgesamt gewesen.
Ja, sag mal den Verein.
Also, ich nehme an, Brügge sagt er nichts und Sturm Graz sagt er nichts, aber das Kassbuch wird er etwas sagen, wahrscheinlich.
Der Gilbert.
Ja, ja. Ich habe gestaunen gehabt. Ich glaube auch nicht mehr ganz alle so auf dem Radar. Servette hätte ich gar nicht auf dem Radar gehabt, ehrlich gesagt. Und eben Aarau, Sio, ja, sind schon viele gewesen.
Ja, eben, es sind so Stationen, wo man gar nicht so ein auf der Rechnung hat. Und ja, eben, ich meine, in dem Fall doch ein Romo. Also gar nicht mehr so schlecht gewesen.
Nein, darum hat der Servet eben zuerst unterschlagen, dass du nicht in die Richtung gehst, aber ja.
Gut, was hast du? Jetzt mal nicht so fies und ich gebe dir mal ganz einen einfachen zum Anfang. Ja. Marcel Koller, Ciriaco Sforza, Murat Yakin und Fabio Celestini.
Ja, jetzt ist die Frage, ob du mich einfach in eine Falle laufen lässt, weil es so offensichtlich ist.
Ich habe gesagt, einfach. Ja, okay.
Dann würde ich sagen, Rieknie oben mit dem FC Basel.
Ja, natürlich, ja. Gut. Wobei eben Marcel Koller und vor allem Sforza, wie auch der Yakin, ja doch einige Vereine hatten und der Celestini sind jetzt ein bisschen langsam.
Ja, Celestini ist glaube ich der einzige.
Luzern, Lugano.
Ja, genau. Celestini ist der, der mich ein bisschen sicherer gemacht hat, weil ich hatte zuerst ein bisschen Angst gehabt, dass du mich da reinlaufen lässt.
Gut, bei dir wäre es natürlich noch schwieriger.
Ja, ich habe es nicht so unbedingt nur aufsteigend gemacht, nein. Mein nächster Trainer hat in der Ostschweiz angefangen, Trainer zu sein, zuerst bei Wiel, nachher bei St. Gallen, nachher ist immer ein bisschen weiter ins Zentrum gerutscht, nachher zu GC. Und ist auch beim FCZ gsi.
Das sind jetzt so Sachen, die man müsste wissen. Ja. Weil das ja eigentlich per se, ja, wenn man bei GC und beim FCZ Trainer gsi ist. Uli Forte?
Sehr stark. Wahnsinnig stark.
Das ist aber der Einzige, den ich jetzt so gerade mit beiden fühle. Gut, der hat dann auch noch ganz tausend andere.
Ja, ich habe eben überlegt, dass der Wiel vielleicht ein bisschen etwas helfen kann. Weil,
ja, das hat es ausgemacht, glaube ich. Ja. Mit beiden Zürcher wären.
Ja. IB wären natürlich auch noch gewesen, Iverdo wären noch gewesen, Xamax wären noch gewesen. Aber IB habe ich gedacht, das wäre vielleicht fast zu einfach, weil dort gibt es, glaube ich, nicht ganz so viel, wo GC, St. Gallen. Aber sehr stark, ja.
Ja, jetzt muss ich natürlich auch ein bisschen schwieriger werden. Da, gell? Also, Marco Schellibaum, Roberto Morinini, der aktuelle Slow-Trainer Anthony Bresa und der Favre.
Schellibaum, was ist der zweite?
Morinini.
Der Morinini, wow, okay. Ja. Und der dritte war?
Der Anthony Bresa.
Boah.
Aktuelle Serve. Slow-Trainer.
Ja, ich hätte auf die tippen, die du dich jetzt verletzt hast, wahrscheinlich.
Ja, natürlich. Ja.
Aber ja, das ist jetzt. Ja,
ja so im Ding.
Aber Bresa hatte ich wirklich null Ahnung gehabt, wo der schon war. Hat er viel
Coach? Nein, es sind Servet und Slow.
Okay, der hat jetzt gar nicht auf der Rechnung gehabt. Aber natürlich. Die anderen habe ich schon in der Westschweiz natürlich heute. Das ist auch, ja, wie logisch.
Marco Schelli, wenn man auch schon überall war.
Ja, der ist natürlich fies. Der hat natürlich überall sein können. Ja, mein Nächster, der hat schon hat eine relativ lange Vita, sage ich jetzt mal. Ist auch schon überall ein bisschen gewesen. Ich versuche aber mal, ja, ein bisschen die Station auszunehmen, die man könnte kennen. In der Schweiz war er zum Beispiel bei Schaffhausen, bei Aarau, bei Vaduz.
Das ist alles und Super League oder Challenge League?
Boah, jetzt wüsste ich gar nicht 100%.
Du bist einfach schon ein bisschen älter.
Ja, das kann schon sein. Also eben Bellinzona ist meinte auch Super League dabei gewesen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe.
Ich kann nur den Murat in Sinn.
Nein.
Also Bellinzona.
Bellinzona, Schaffhausen, Aarau.
Das ist der Brüder.
IB. Hat er ja noch einen unterschlagen.
Also Bellinzona, Thun. Vaduz, Aarau, IB.
Vaduz habe ich nicht gesagt, aber das war er auch.
No, Vaduz hast du gesagt.
Ah, habe ich gesagt, okay. Sorry, da habe ich in dem Fall trotzdem 4 gesagt.
Ja. Und Schaffhausen. Boah. Schaffhausen. Ja, es wird wahrscheinlich.
Also Schaffhausen war ihm seine letzte Station gewesen, und das ist im 22 zu Ende gegangen. Also ist noch nicht so lange her.
Der Hakaniak?
Nein, er ist schon ein bisschen älter. Also, ich weiß nicht, ob dir das etwas bringt. Er ist einer von den, wo ich jetzt so ein bisschen wahrgenommen, einer von den ersten Trainer gewesen, der auch in Deutschland war. Ist schon relativ lang her.
Seeberger?
Nein.
Jürgen Seeberger? Nein.
Nein, aber so ein bisschen dort, ja, ich hätte jetzt jemand gesagt, so ein bisschen dort von der Zeit her, ja.
Boah, ja, in Deutschland tätig war. Ist er ein Luxemburger?
Nein.
Auch nicht der Jeff Strasser?
Sabine wäre es wahrscheinlich gewesen.
Oder? Sabine, Luxemburger.
Aber nein, ist es nicht. Ja, er hat auch andere Positionen. Zum Beispiel aktuell ist er Leiter von der Nachwuchsabteilung in Basel.
Cantalupi?
Nein, er ist. Cantalupi ist, glaube ich, U21-Trainer, oder?
Streller, wer ist noch dort alles in dieser Mann? Tami.
Er ist National.
Bernecker.
Nein, Nationaltrainer zum Beispiel von Liechtenstein noch gewesen.
Büchel.
Nein. Und, aber jetzt kann er noch einen Tipp geben, dann wirst du wahrscheinlich auch rausfinden.
Ja. Wartet, ja, der andere. Nicht der Frick, sondern der andere, oder? Stoklasa?
Nein, er ist Schweizer. Er ist Schweizer. Aber der Typ in Deutschland war unter anderem bei Frankfurt gewesen, etwa eine halbe Saison und mehr als eine Saison bei Ulm.
Der andere Mann.
Ja, genau. Aber Ulm ist so das
Ding. Crazy. Ja, Ulm hat doch, ja, wenn Ulm
vergessen. Ja, das habe ich gedacht. Aber wir haben vor der Aufnahme noch geredet. Ich bin der Meinung, als ich bei der Recherche habe, ich glaube, du hast es schwieriger als ich. Könnte ich mir vorstellen. Aber wir sehen es noch, ja.
Gut, also, können wir wieder ein paar nennen. Mhm. Jakin Forte.
Welcher Jakin?
Fringer.
Welcher Jakin?
Der Murat.
Ah, Murat. Also, ja, sorry, jetzt bin ich in der Schutz
gegangen. Murat Jakin, Uli Forte, Ciriakos Forza und Rolf Fringer.
Okay, ja. Ganz spontan würde ich jetzt auf einen der Zürcher Clubs tippen, aber ich bin jetzt gar nicht sicher, ob der Jakin überhaupt, das ist jetzt gerade ein bisschen peinlich, der dort Trainer war, ehrlich gesagt. Ich hätte jetzt einfach ganz spontan GC gesagt.
Ich habe mir also so notiert, ja, aber jetzt bin ich gar nicht mehr sicher. Ich habe gemeint, dass ich auch bei GC war, ja, aber es ist zwar auch so wieder aus den Dings hergekommen, gell? Ich habe mir überlegt, dass ich bei Thun war, bei Luzern. Dann recherchiere ich schon. Aha. Also Portes, Forze und Fringer sicher.
Ja, hat jetzt auch gesagt, ja. Aber eben bei dem, bei Jakin.
Ich hätte sie noch den Bernecker gehabt, aber.
Ja, das würde ja auch reinpassen.
Du.
Soll ich nachschauen?
Ja, wir sollen nachschauen. Murat. Nein, ich schaue schnell nach, was wir in die nächsten Touren hauen.
Genau.
Ja. Immer ein paar Namen.
Ah, ich kann schon. Sorry.
Ja, ich kann Multitask.
Ja, das kann ich natürlich überhaupt nicht. kann ich dir den geben? Ja, den. Also, mein Trainer war bei Xamax und bei GC in der Schweiz. Und das sind die einzigen Stationen in der Schweiz gewesen, aber er war noch Nazi-Coach.
Xamax und
GC.
GC.
Ja.
Übrigens, 2017 bis 2018 war der Murat Jakin Trainer bei GC.
Okay.
Nach Schaffhausen.
Okay. Nach und vor Schaffhausen. Okay. Also, in dem Fall ist GC. Also, ja, okay.
GC und Xamax und Nazi-Trainer. Genau. Der Enzo Trocero.
Nein, das war nicht.
Boah, das ist auch wieder einer, der nicht so ein aktueller ist, oder?
Er ist aktuell noch Trainer, doch.
Ja, aber nicht mehr bei der Nazi.
Oh, nein. Nein. Das ist das nicht mehr, nein.
Er ist aktuell ein Trainer, entweder bei Xamax oder bei
Gizli. Nein, er ist nicht mehr der Schweizer Trainer. Er ist wirklich dort nach dem Engagement bei GC. Also er war zuerst Xamax-Trainer, nachher ist er in der Schweiz...
Balakow?
Nein, er ist Schweizer, also Xamax-Nazi-Trainer. Dann hat es ein paar grosse Namen dazwischen gehabt, nachher ist GC gekommen. Und dann sind... Ja.
Ich habe ihn vorher schon mal genannt, bei all diesen Namen von Nazi-Trainer.
Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher.
Bringer ist es nicht.
Nein, er ist ja kein Schweizer, kann ich dir mal so sagen.
Aber er war bei GC und bei Xamax. Der Hitzfeld?
Nein. Wer der Hitzfeld bei?
Weißt du jetzt bei GC, glaubst du? Nein.
Ich kenne nur Zug 94 beim Hitzfeld.
Oh, was haben wir noch für einen Nationaltrainer gehabt? Das ist richtig. Auf das habe ich nicht vorbereitet.
Weiss. Ja, das ist fies natürlich. Ja. Ich
kenne nur Clubtrainer.
Ja, also seitdem war er eigentlich immer Clubtrainer gewesen. Also das ist, er ist noch zweimal, nein, dreimal ist er sogar dann nachher noch Nazi-Coach gewesen. Also er hat, wie du hörst, hat relativ viel.
Der Lothar.
Wie?
Der Lothar Matthäus.
Ist er ein Nazi-Trainer von der Schweiz gewesen?
Ah, nicht von der Schweiz. Ah, vergiss nicht von der Schweiz.
Ja. Er war aber auch Nazi-Trainer von den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel, von Finnland. Das nächste kann ich jetzt nicht sagen, das ist zu klar.
Mal sag's.
Er ist nachher irgendwann in seine Heimat 2007 und hat dort eines der grössten Teams dort trainiert und aktuell ist er Trainer in London, in einem der Londoner Clubs.
Ja, sag jetzt, wie das Land
heisst. Er war englischer Nazi-Trainer, er war englischer U21-Trainer.
Yes, Gott, schon sehr auf dem Schluck. Englischer Nazi-Trainer war er. Mhm. Und er in der Schweiz, der Schweizer Nazi-Trainer war er auch.
Ja, aus meiner Sicht, wir haben letzte Woche haben wir so ein Erlebnis, wo immer im Kopf bleibt mit den Nazi, haben wir geredet gehabt, dass er hat Nazi gross gemacht.
Scheiße, wenn jetzt den Namen sagt, sagen wir
1994 hat er die Schweiz seit Ewigkeiten.
Roy.
Ja.
Ah, hey, natürlich der Roy.
Ja, aber ich habe ihn nicht auf dem Radar gehabt, dass er bei Xamax 76 Partien geleitet hat, bevor er Nazi-Trainer wurde. Habe ich wirklich, hätte ich nicht gewusst, wirklich nicht. Nie gehört.
Okay. Schön, wieder etwas gelernt.
Ja, ich auch bei der Recherche, definitiv, ja.
Gut, also, ja. Weiter geht's.
Gut, ja.
Gerard Castella,
ja.
Koller, Fringer und Uli Forte.
Weißt du, Fringer und Forte kannst du einfach wegladen, weil die sind einfach überall schon gewesen, oder? Das ist einfach Castella und Koller. Ich würde sagen, St. Gallen.
Und ich würde sagen, das ist richtig.
Ja, ich bin beim Castella nicht 100% sicher gewesen, aber ja, doch.
Ich denke, der ist so vielleicht irreführender.
Ja, er ist schon nicht der. Das ist, also, bin nicht ganz, ganz sicher gewesen zuerst, muss ich schon sagen.
Aber da hat einer seine Hausaufgaben gemacht, was Clubtrainer betrifft.
Ja, ich habe jetzt ja bei der Recherche, weißt du, habe ich so viele Trainer angeschaut, das ist alles auswendig gelernt, ja.
Also, ich glaube, der Letzte.
Ja, der Letzte. Ja, der ist recht übel. Ich glaube, ich nehme den nicht.
Nehmen wir den.
Ja, sonst habe ich nicht genug. Ja. Also, der ist auch bei GC, wie glaube fast jeder von uns, bei GC gewesen, beim FC Luzern, bei IB und bei Xamax.
GC, Luzern, IB und Xamax.
Sorry, Xamax ist falsch. Xamax war nur sportlicher Leiter, habe ich jetzt gerade gesehen. Das ist wirklich bei GC, Luzern, IB gewesen, in den obersten Ligen und nachher hat er noch ein paar tiefere Ligen gehabt. Ich glaube nicht, dass er das etwas bringt, aber bei unserem damals Lieblingsverein FC Solothurn war er auch noch gewesen am Schluss. Ist er jetzt auch noch Sportdirektor?
Irgendwie ist mir jetzt gerade der Name Jerry Seoane durch den Kopf durch, aber das ist halt GC, FCL, Spielerkarriere und IB halt dann Trainer. Aber ja, wir sind bei einem Trainer-roten Spiel.
Ja, genau.
Ich glaube, Trainer bei GC ist er nie gewesen.
Nein.
Ja, das ist ja wieder so eine Kombo, wo man jetzt nicht gerade auf dem Schirm hat. Luzern, GC und
Und ist eines sogar Schweizer Meister geworden und dann nicht etwa mit IB, wie man sich könnte vorstellen, sondern mit GC. Und das war nicht in den 80er Jahren, also so fies bin ich nicht.
Ja, wenn ist GC das letzte Mal Meister gewesen? Das ist ja schon länger her.
Wahrscheinlich dort.
Wahrscheinlich dort.
Gar nicht davon aus. Gar nicht wirklich davon aus, ja.
Also sonst hat er keine anderen Schweizer Vereine gehabt?
Biel, Solothurn hat er gehabt. Bümplitz, Ostermundigen. Dass du vielleicht noch ein bisschen die Region kennst, wo er herkommt.
Schalland ist es nicht, gell?
Nein, aber bist nicht auf schlechtem Weg.
So in die Richtung?
Aus meiner Sicht sehr, sehr nahe. Vielleicht ist das einfach...
Aber nicht der Ding, oder? Der Hans-Peter.
Mal, der Schnauz.
Aber der war ja noch bei Thun.
Nein.
Das ist mit Thun doch, sicher, der Latour, das Grenn-Video.
Nein, nein, Thun nicht der Latour, nicht der Latour, nein, nein, sorry. Denn,
der Zaug, ja. Hans-Peter Zaug.
Ja, 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 genau.
Ah, ja, der stimmt, der Zaug.
Ja, den habe ich wirklich auch gar nicht mehr so auf dem Radar gehabt, obwohl er im 17. noch Trainer war, eben dort von Solothurn. Das, ja, geht ja manchmal schnell.
Ich würde sagen, geben wir halb, oder?
Ja, den können wir geben.
Ja, ich habe noch einen wunderschönen zum Schluss, so ein bisschen nostalgisch angehauchten. Ja, wirst schnell herausfinden, aber ich denke, der muss einfach mal rein. Wir haben hier mit dem Alain Geiger, mit dem Gilbert Gress, mit dem Gerard Castella und dem Jeff Saibene. Ich denke, das sind so Corona, alle, fast alle mit dem EG anfangen und was noch so.
Ja, das Saibene passt bei mir nicht so in die Reihe rein, hat ich jetzt gesagt.
Der auch schon an ziemlich vielen Orten war.
Also, Geiger, Gress, Castella, Saibene. Oh, wo war der Geiger? War der Saibene auch mal bei Sia gewesen? Echt? Das war auch überall gewesen, wahrscheinlich. Ja, bin ich glaube auf dem Holzweg. Aber der hat eine Saibene, machen wir jetzt gerade fertig. Was könnte das gewesen sein? Aber dort wäre jetzt nicht sicher. Castella ist jetzt dort wieder schlimm, wo ich nicht sicher bin. Aber zuerst wäre ich wirklich bedingt. Irgendwie so bei Thun habe ich irgendwie überlegt, aber jetzt überlege ich gerade, aber dort weiss ich nicht, Castella habe ich dort nicht vor Augen. Xamax weiss ich nicht, ob er dort war, aber die anderen glaube ich schon. Hätte ich Xamax einmal reingerührt?
Ja, Jeff Saibene ist 2022, 2023 ein halbes Jahr Xamax-Trainer gewesen.
Oh echt? Okay, ja, gut, schön. Das hätte ich glaube gar nicht mehr so wirklich. Das, fuck, okay, das Jahr noch. Krass. Ja?
Ich also denke, wenn ich das sage, weiss es genau. Und die anderen sind halt so Sättig, wo wahrscheinlich die anderen verschieden. Es wäre bei mir auch so Geiger, Castella, wahrscheinlich Servet, Gress, irgendwo überall. Und ja, Xamax ist aber richtig.
Schön, ja. Mir lernt immer wieder etwas dazu. Das ist immer sehr, sehr schön, ja.
Und das ist ja das Schöne an dieser ganzen Geschichte. Ich bin übrigens noch eine Statistik anschauen. Ja. Seit 1933, also ich glaube, seit man diese Statistiken aufnimmt, welche Mannschaft am meisten den Trainer gewechselt hat von allen Schweizer Vereinen, ist übrigens mit 62 Mal der FC Lugano vor Servet mit 61 Mal.
Okay, spannend.
Ich weiß nicht, was für Liga übergreifend habe die Statistik einfach spannend gefunden. So, die haben am meisten den Trainer gewechselt. Das ist nicht eine Sion oder eine sonstige Mannschaft, wo man die haben erst in den letzten paar Jahren wahrscheinlich angefangen. Aber vielleicht rollen die jetzt das Feld von hinten auf.
Ja, wäre niemandem zu wünschen, dass dort ein bisschen Kontinuität einkehrt. Das wäre natürlich schön, ja.
Ja, und sitzen, glaube ich, alle Trainer momentan auf ihrem Posten, oder? Es ist keiner mehr entlassen worden letzte Woche.
Nein, gerade nicht, nein. Aber wir müssen mal schauen, was nach dieser Runde vielleicht passiert. Weil es hat 31 Goal gegeben und in dieser Runde von der Super League, das heisst auch, es hat ein paar höhere Resultate gegeben, die vielleicht an einem Stuhlbein können sagen, glaubst du zwar nicht, die Teams, die höher verloren haben. Genau. Lustigerweise, in der Challenge League, ganz langsam, hat es auch einige Goal gegeben. Jetzt sind es irgendwie 15 in 5 Spielen. Klar ist es jetzt so ein höherer Schnitt, aber dort hat es auch 1-2-0-0 gegeben, wenn ich gesehen habe. Ja, aber wir schauen doch chronologisch wieder drauf und,
Ja, ein Schnitt von 5,3 Goals pro Spiel, diesen Spieltag. Und ich meine, wenn man sich das gibt, ist einfach auch eine Zahl, die heftig ist.
Mega, mega, ja.
Und was ich auch noch irgendwo gelesen habe, also sehr interessant gefunden, dass fast die Hälfte von diesen 32 Goals, die geschossen worden sind an diesem Spieltag, von afrikanischen oder von afrikanisch stämmigen Spielern geschossen worden sind.
Ja, das
Und einer, der da kräftig mitgemisselt hat, würde ich sagen, eben, wie du angesprochen hast, fangen wir doch gerade an, genau. FC St. Gallen, oder? Schade, AK Kolo.
Ja, gut, jetzt ist die Frage, wird man am Köbels, dass er den Man of the Match Award geben oder am Vollstrecker? Ich glaube, beide zusammen könnten sich da irgendwie so eine Krone teilen oder abeinander schneiden. Ja, aber hat ja anders angefangen, das Spiel, oder?
Ja, aber, oder? Meine St. Gallen, ein Heimspiel, da weiss man, da läuft es halt einfach. Es ist das siebte Heimspiel in dieser Saison, es ist der siebte Heimsieg.
Ja.
Und trotzdem, wie du sagst, es hat so ein bisschen angefangen, wie Winterthur eigentlich ein bisschen anfängt. Und zwar in letzter Zeit immer so mit Schnellstart. Ich finde allgemein, es hat sehr viel, sehr schnelle Goal gegeben in der letzten Zeit, dass man früher noch nicht ganz wach ist. Und ja, also gut, das Goal, das Winterthur geschossen hat, hätte zum 1-0 in der 13. Minute vom Arnold. Ein Gewusel, Slapstick, Stochern, man kann es glaube ich einfach nennen, wie man will. Und einfach nicht kontrolliert und auch nicht schön. Aber
Ziggy könnte cool. Vielleicht den Ball auch noch klären, dann würde es nicht zu dieser Stocheraktion kommen. Aber,
Goal ist Goal.
Goal ist Goal, nimmt man ja, genau.
Aber eben, da hat man das Gefühl gehabt, es könnte mal etwas geben in diesem Fluch. Eben, beide haben ja einen Fluch gehabt. Die einen, nein, sogar zwei, das Heimspiel, wo sie immer gewinnen. Und mit Winterthur ein Gegner, den sie, glaube ich, noch nie geschlagen haben.
Ja, oder viermal, ich glaube, viermal verloren, also die letzten vier Spiele.
Ja, und dann ist der Chadraka Kolo gekommen und hat mit seiner Show angefangen. Natürlich gütiger, unter gütiger Mithilfe von Willem Köbels, wie du angesprochen hast. Die zwei haben da schnell gezeigt, innerhalb von 9 Minuten, wie das läuft. Wobei man die Verteidigung von Winterthur schon nicht ganz frei von jeder Schuld sprechen.
Ja, definitiv. Im ersten ist ja der Schmied, der eigentlich, wo eigentlich den Köbels mit einem Feldpass schickt, oder?
Ja, super geiler Speispass. Das war ein
schöner Steilpass gewesen, ja. Und beim zweiten ist der Siedler und der Keller, die zusammenprallen. Ja, wo dir auch nicht hilft, wenn der Goalie und der Heimverteidiger am Boden liegen. Ja, also es sind gerade zwei unglückliche Szenen gewesen.
Aber man muss sie natürlich ausnutzen und Akolo steht dort am richtigen Ort und ja, haut dann die Dinger rein.
Genau.
Wird ihm gut tun. Ist ja auch in letzter Zeit ein paar Mal in der Kritik gestanden, dass er ein paar Riesenchancen vergeben hat. Okay. Und auch der Köbels, wo man am Anfang schon gesagt hat, könnte die richtige Fehltransfer gehen, ist es, kommt immer wie besser. Ich meine, die Flanke, die er da dann, butterweich in der 29. Minute auf den Fomos reinhaut. Wobei eben, er hat viel Platz und in der Mitte hat auch der Fomos viel Platz. Also wenn man jetzt, wie wir vorher angesprochen, es hat viel Goal gegeben an dem Spieltag, aber wenn es das gäbe im Super League Fußball, Defense Coordinator, die müssten wahrscheinlich schon ein paar um ihren Job jetzt bewerben.
Ja, das ist so. Und lustigerweise, klar, eben bei vielen Goal stehen auch immer etwa die gleichen Verteidiger dort. Aber es ist im Fall lustig, durch diesen Spieltag zieht sich im Fall das wirklich durch und das soll kein Bashing sein. Jetzt in dem Fall ist jetzt da in der 29. Minute vom Moos das Goal. Ist auch das zweite Mal, wo der Schmied nicht optimal aussieht. Und das wird sich eben durch den Spieltag ziehen, wo es ein, zwei Mal immer die gleichen Namen vorkommen, wenn so viel Goal passiert.
Ja, das ist ja klar, oder? Also, meine eben, 32 Mal hat es eingeschenkt. Und von dem her, das ist nicht wegdiskutieren, dass die Defensive nicht so einen guten Job gemacht haben. Immerhin, man kann sagen, Winterthur hat eigentlich praktisch nicht aufgegeben, egal bei dem Spielstand. Und ich meine, dann gehst du in Pause und dann kommst du wieder raus und nimmst dir auch vor, schnell, so schnell wie möglich, das 3-2 zu schiessen. Mhm. Passiert aber genau das Gegenteil. Wieder der Akolo, der dort zum 4-1 trifft.
Ja, dort kommt der Ball prallt da Arnold einen, oder, von der Flanke vom Köbels. Der haut schön drauf, ja.
Unter normalen Umständen wäre das so der Nackenschlag oder der Knickbruch, wo du dann einfach merkst, hey, jetzt geht gar nicht mehr. Mhm. Aber auch da wieder, oder? Ich meine, Vinti kommt wieder. Tajew schön dort, wenn er sich da durchsetzt, mal das 4-2 schießt.
Für mich das schönste Goal an dem Abend, auch wenn jetzt sehe, vielleicht jemand von St. Gallen nicht weghört. Also die Vorlage vom Türkis ist einfach zum Zungenschnalzen.
Genau, und nachher kommst du sogar noch ein Penalty über.
Ja. Ja.
Und wenn du das machst, ist es 4-3 und dann kommt das Ganze nochmal spannend. Ich meine, dann hätten wir nochmal 2 Goal mehr oder 1 Goal mehr, die wir müssten besprechen. Ja, schön, dass er dann irgendwann mal aufgehört hat, den Goal schießen. Das ist nämlich unsere Sendung 3 Stunden lang.
Absolut, ja. Ja, eben, die Serie geht weiter von St. Gallen. Es hat neu eine Serie müssen aufhören. Das war nämlich beim nächsten Spiel gewesen. Yverdon gegen Lausanne. Yverdon 4 Spiele in Folge nicht gewonnen. Lausanne 4 Spiele in Folge nicht verloren. Man kann mal vorweg sagen, sind beide Serien eigentlich gebrochen. also gut, nein, Lausanne hat nicht verloren, aber sie haben einfach Unentschieden gemacht. Und Yverdon hat auch Unentschieden gemacht. Ja, dort ist auch sehr, sehr schnell das Goal passiert vom Tazar. Lustig war, Lausanne hat ja Anspiel gehabt. Und nach 12 Sekunden sogar mit dem Sehen aufs Goal geschossen. Und nachher hat es einen extrem schnellen Konter gegeben. Ja. Der Custodio leitet Querpass nach hinten auf den Husic. Und der kann den Ball nicht stoppen. Und der läuft auf den Tazar dazwischen und schießt ins lange Eck. Das zweite Mal in Folge, wo so ein Patzer passiert von Lausanne, schon im letzten Spiel. Und das nach 33 Sekunden, das tut sehr weh wahrscheinlich.
Ja, da fragt man sich schon auch, was das genau liegt, oder? Wenn es mir mal so ein bisschen vorkommt, die Innenverteidigung von Lausanne einfach da auch nicht so auf der Höhe war und halt versucht wahrscheinlich irgendwie zu pressen und schnell zu spielen und da geht es ein bisschen Kontrolle verloren. Und ich habe auch das Gefühl, bei vielen Aktionen, die dann auch so zu Fehlern führen, dass der Verteidiger wahrscheinlich mit dem Gedanken schon einen Schritt weiter ist und es dann nicht richtig macht und dann, scheiße, es ist irgendetwas Komisches passiert und ja, dass man wieso die Reaktionsschnelle nicht mehr hat, also man kontrolliert nicht mehr, man will schon weitermachen. Und vielleicht ist das auch diesem Spielstil geschuldet, dass man immer schneller pressen und führen, spielen, Angriffsspiel schnell machen. Man kann es fast nicht erklären sonst.
Ja, voll, ja. Und ich meine, Lausanne hat nachher das Spiel eigentlich in den Griff gehabt, auch müssen, sage ich jetzt mal. Der Husic hat noch einen Weitschuss gehabt, aber nachher die gefährlichen Chancen sind immer in der Anfangsviertelstunde, der Anfangshalbstunde eigentlich immer von Yverdon aus gewesen. Kevin Carlos hat sich schön durch die ganze Abwehr trippelt, an die Latte geschossen. Aber nachher wieder effizienter ist zum Beispiel der halt einfach wieder Lausanne gewesen. Da haben sie das Goal gemacht mit dem Calisen. Ganz schöner Chipball vom Diabate. Schöner Chip in Strafraum rein. Zuerst hat er noch 2 Spieler umgekurvt und nachher den Sehen direkt nachher ins lange Eck. Den musst du auch zuerst so machen. Beide Beteiligten wunderschön gespielt. Und 6 Minuten später der Lucif mit einem angeblichen Foul am Kalou. Ich habe dort kein Foul gesehen. Hat zu einem Penalty geführt. Sehen ist seine Aufgabe. Und 2-1. Und dann hat man das Spiel innerhalb von 6 Minuten gedreht.
Ich muss sagen, das Doppel Gespänli, der puren Innen bei Lausanne mit dem Calisen und vor allem mit dem Kalou, das funktioniert irgendwie immer wie besser.
Voll.
Die zwei haben sich gefunden oder finden sich immer mehr, hat man das Gefühl.
Ja, und das ist ja krass, eben, was die Amix rausrotieren. Eben, Anfang der Saison hat ja noch der Ilie immer gespielt gehabt, oder eben Anfang der Saison sind ja noch andere Spieler überhaupt im Kader gewesen, die jetzt gar nicht mehr da sind.
Baldi hat er geheißen.
Genau, oder? Ja, der ist jetzt ja nicht einmal mehr da, oder? Ich meine, wo man auch gemeint hat, das wäre es jetzt gewesen. Ja, und dann hat man so gedacht, okay, ja, jetzt hat das einen blöden Start, jetzt hat das Lausanne im Griff. Ja, aber es war nicht so gewesen. Vor der Halbzeit noch 2 Minuten in der Nachspielzeit. Kevin Carlos hat seine gute Leistung schon mal gekrönt. Dort hat der Lucif eine schöne Vorlage gegeben. Da sieht der Custodio aus meiner Sicht auch wieder ein bisschen schwach aus. Ich kann mir vorstellen, dass er nächste Woche vielleicht wieder rausrotiert wird, weil beide Außenverteidiger wieder zurückkommen, die jetzt gesperrt sind oder nicht rum sind. Ich glaube einfach, die Aussenverteidigungsposition, obwohl sie ja nicht schlecht spielt, ist glaube jetzt nicht so seine. Und da hat er jetzt nicht so gut ausgesehen.
Und was schön ist bei diesem Spiel, man muss über die zweite Halbzeit eigentlich gar nicht reden. Das erspart uns ein bisschen Zeit, weil es hat ja sonst noch viel, viel Goal gegeben. Es ist ja wahrscheinlich nicht mehr, aus meiner Sicht einfach auch nicht mehr wirklich Wahnsinniges passiert.
Eins muss ich noch erwähnen. 91. Minute hat Sotti noch eine Flanke gespielt auf Carlos und dort hat es wirklich einen Wahnsinnstat vom Letizia gebraucht. Sonst hat man das Spiel irgendwie ganz, ganz komisch noch gedreht, obwohl niemand gewusst. Ja, es hat passt, es hat wirklich passt. Und was ich noch muss sagen, ich habe den Match geschaut, die zweite Halbzeit ist wirklich nichts Erwähnenswertes drin. Ich habe nur mal ein bisschen versucht, darauf zu schauen, was hat sich geändert zum Spielstil vom Schellibaum. Also, Iverdon ist komplett hinten innen gestanden. Der Goalie ist immer noch der gleiche. Ich weiss nicht, das Einzige, was ich Unterschied gefunden habe, es gibt nicht mehr so viele lange Bälle von hinten raus, wo ja eigentlich gut war mit diesen schnellen Spielern. Aber ja, das ist jetzt die neue Mentalität, oder das ist jetzt die neue Überlegung von Fußball in Iverdon. Das muss irgendeinmal mal der eine wirklich klären, wieso da der Schellibaum nicht mehr da ist.
Ja, nicht unser Problem nicht unser eigentlich. Problem.
Genau.
Wir analysieren die Nummer.
Genau.
Und dann kommen wir zum Sonntag, oder?
Du bist doch im Stadion gewesen.
Ja, ich meine, oder? Ich als Luzerner in Bern, quasi ein Heimspiel, am 11.11., da war ja noch Fasnacht-Eröffnung, jetzt hat das alles so nach einem Heimspiel geschmeckt und dann, ja. Ja, wobei eigentlich eben, oder? So gar nicht so schlecht gestartet. Aber du hast einen Freistoß auf der einen Seite von Luzern und ja, auf der anderen Seite dann den Freistoß von Elia, wobei er ist schön, mit einem guten Effe gut geschossen, aber wenn der Ottiger dort aufspringt, geht der Ottiger am Kopf und dann ist er nicht drin. Also von dem her, ja, die Mauer ein bisschen am Schlafen gewesen dort. Und dann stehst du nach 6 Minuten schon 1-0. Und nicht, dass man dann irgendwie das Gefühl hat, ja, sie wären komplett zusammengebrochen, aber es hat dann schon so ein bisschen ausgesehen, dass man nicht wirklich oder dass man IB aufgebaut hat mit dem Goal. Und ich meine, wenn dann fast das gleiche 6 Minuten später nochmal wieder so viel Platz im Mahlest in der Mitte ist und der Goal einfach in die Mitte spielen. Und es war einfach viel zu viel Platz gewesen, oder? Und IB hat das einfach auch ausgenutzt. Wir haben 2-mal aufs Goal geschossen und 2-mal getroffen.
Ja, aber eine andere Mannschaft war fast noch effizienter gewesen, oder? Irgendwie, weil aus dem Nichts ist dann der Anschlusstreffer gekommen, wo man plötzlich denkt, ui, kann da noch etwas passieren?
Ja, eben, also irgendwie so ein bisschen komisch hin und her gewechselt und vor allem nach dem Anschlusstreffer dann noch eine Penalty, das Foul am Tschadar von Blum, wo der Meier dann den Penalty schießt, eiskalt in der. Oh, eben, aber es ist dann, nachher ist Luzern besser gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Mm. Und dann ist das so, das, was im Fußball meistens passiert, wenn die eine Mannschaft besser ist und sie aber vorne nicht macht, macht sie dann die andere. Und das ist jetzt wirklich der Knickbrecher gewesen, dort in der 45. Minute, wo der Elia einen Doppelpass spielt mit dem Goal und dann haut er mit der Spitzbuge rein. Also, das sind so Goal, wo man denkt, ja, okay, hat es jetzt auch nicht gebraucht. Elia ist in Topform, wenn wir nicht diskutieren. Und ja, schön ist anders, aber...
Ja, auch vor der Halbzeit ist natürlich mega wichtig für IB, für Luzern natürlich besonders hart. Ich glaube, jetzt, wenn man da mit einem 2-1 in die Halbzeit geht, eben kann man das analysieren. So, ich sage jetzt nicht, ist gelaufen gewesen, aber ja, es ist eine rechte Hypothek natürlich gegen IB.
Ja, und ich meine, auch nach der Pause hat man versucht, einigermaßen mitzuspielen. Ich weiß nicht, ob das manchmal in Bern ein Fehler ist, wenn man versucht mitzuspielen. Die IB ist halt einfach brutal effizient. Jede Chance, noch praktisch, die sie bekommen haben, haben sie genutzt. So dann auch, wenn jemand ein bisschen klammert, fällt halt um und der Schiri gibt den Penalty. Das ist auch eine effektive Lösung, wie man zu einem Goal kommt. Für mich war es zu wenig, aber...
Ja, es ist halt einfach nicht clever. Es ist nicht das erste Mal. Und ja.
Ja, aber es bringt auch nichts zu diskutieren, ob es ein Penalty war oder nicht. Er ist gegeben worden, ein Foul an Samé vom Kakes und ja, Ganwula haut ihn dann rein, 4-1. Und dann hat er nur noch IB gespielt und
Ja, ist natürlich schon, eben, wie du gesagt hast, man hat aus Luzerner Sicht mitspielen, hat ein bisschen mehr Ballbesitz gehabt in der ersten Halbzeit, obwohl in der ersten Halbzeit hat er eigentlich mehr oder gefährlichere Chancen fast rausgespielt. Irgendwie mit, also halt mit dem Penalty natürlich die grösste Chance, logischerweise, die sie auch genutzt haben. Aber ja, also ich muss schon sagen, eben, wir haben vorher gesagt, eben, man kommt immer ein bisschen auf die gleichen Namen. Ich will jetzt das aus Luzern-Sicht auch nicht überdramatisch machen, aber ich muss schon sagen, das Innenverteidiger-Duo nach dem Weggang von Burg und jetzt halt Ausfall von Becca macht wirklich Angst. Also ich habe das vor ein paar Wochen schon gesagt und ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, Luzern muss einfach versuchen, den Ball weg von der Verteidigung zu haben, weil Kakes, Simani, ja, also gestern hat mir der Kakes wirklich Angst gemacht und ehrlich gesagt auch ein Ottiger überhaupt nicht gefallen. Das sind sicher Sachen, die Luzern muss nachlegen muss, auch wenn man es jetzt nicht überdramatisieren darf, weil IB ist einfach eine verdammt gute Mannschaft. Und,
ja. Du musst halt einfach ein Goal mehr schießen als der Gegner und dann gewinnst.
Richtig, genau.
Das wären jetzt in dem Fall 7 gewesen.
Genau, das wäre dann schwierig geworden, langsam. Ja,
ja, aber am Schluss hat der Nias noch einen Schuss gehabt, glaube ich, und der, wo die Latte dann wieder zurückkommt, ja. Auch sehr ein komisches Goal, der Goal in der Richtung steht. Und das I-Pünktli am Schluss noch gerade 6-1 drauf, dann den Samé, der auch noch ein Score schiessen durfte. Also ja, es ist alles gelaufen für IB an dem Obig. Also man kann es nicht anders sagen. Und, ja.
Ja, definitiv. Eben, da kannst jetzt, ist wirklich ein gebrauchter Tag gewesen. Ich glaube auch, dass ein Arton Yasharin jetzt sein bestes Spiel gemacht hat. Und ich glaube, so einen braucht es wahrscheinlich vor allem auch auf dieser Position, als, dass man kann gegen die geballte Offensive Gewalt irgendwie kann, bestehen. Und das hat einfach ja, überall nicht gelangt.
Und dann haben wir ja gemerkt, shit, wir sind auf einem Weg Richtung Rekord, was ja. Goal betrifft. Und ja, ich glaube auch Teams am Sonntag haben ihre Hausaufgaben gemacht.
Ja, genau. Und GC gegen Stade Lausanne-Uschi haben weitergemacht, die aufgehört worden ist. Es sind gleich viele Goal geschossen worden, es sind auch 7 Goal passiert.
Auch nicht so gut verteidigt.
Auch nicht so gut verteidigt auf Petner Seite, muss man sagen. 5-2 ist am Schluss für GC ausgegangen. Das Duell von den zweikampfstärksten Teams in der Liga. Ja, habe ich gedacht, das wird wahrscheinlich ein Geknurze mit wenig Goal. GC hat eine neue Formation gewählt, haben im 4-4-2 gespielt. Das Loh hat irgendwie auf 6 Positionen müssen verändern, im Gegensatz zum St. Gallen-Spiel, auch im 4-4-2. Ja, und auch dort ist es sehr, sehr schnell losgegangen. Moulay wird geschickt auf der Seite nennen. Der hat einfach viel zu viel Zeit. Passt in die Mitte und der Lovs in der Mitte kann einfach nicht gut klären.
Nein, das war ein wunderschöner Pass.
Wunderschöner Pass auf Bamba, genau. Und der haut schön in Winkel auf 1-0. Und ja, den hat man schon ein bisschen gemerkt, oder? Ist jetzt GC geschockt? Ist das wegen dem Systemwechsel, wie auch immer? Nachher ist nach 18 Minuten der Schürpf ausgewechselt worden, glaube wegen einer Verletzung. Ja, aber nachher hat es irgendwie einen guten Impuls gegeben, die Auswechslung. Also De Cavallio ist eingewechselt worden. Der hat, glaube ich, irgendwie ein bisschen Schwung reingebracht. Und ja, Francis Momo, das letzte Mal im August 22 getroffen, hat da wieder ein Comeback gemacht da beim Goalschießen und eben genau der De Cavallio, schöne Passe Tiefe. Aber der Grossteil vom Goal gehört am Torschütz Momo, weil dort aus dem Spitzenwinkel zu schiessen ist nicht einfach gewesen. Macht das 1-0 in der 26. Minute und
1-1.
Das 1-1, natürlich, stimmt, ja. Ist ja schon 1-0 gewesen. Das 1-1 und leitet dann gerade das zweite nachher, 2 Minuten später, Hoxha mit der Flanke, frühe Flanke. Da Silva bleibt dort auf der Linie, könnte vielleicht rauskommen. Der Poos verpasst auch den Ball ganz knapp, sonst wäre der Ball einfach geklärt und der Heule ist nicht am Momo dran. Ist auch schwierig, der ist sehr, sehr schnell. Und der ist 2-1, ja, ich habe fast nur ein Goal aufgeschrieben und es passieren noch 2 bis zur Halbzeit. Eins ist
der, ja. Das ist so das Duell, das man eigentlich gar nicht mit so viel Goal können erwarten, weil beide eher so ein bisschen defensiv Krise eigentlich eben. System umstellen, 4-4-2 heisst meistens mal so ein bisschen, zuerst mal einfach Ruhe ins Spiel bringen mit dem System. Aber das hat ja bei beiden eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Die defensive Stabilität war eigentlich gar nie vorhanden gewesen.
Ja, und vor allem, wenn du halt dann siehst, das 4-4-2 von GC, oder wenn eben mit der Auswechslung vom Schürpf sehr früh, hast du den Cavallio Mabil auf der Flügelposition, dann hast du den Momo vorne noch. Dann hast du einfach, und der Fink als Stürmer, der jetzt nicht die Schnelligkeit hat, aber eben Ball kann heben zum Beispiel, und dann hast du einfach wie 4 Offensivspieler, und die andere hast du für die Defensive abgestellt, wo nicht ganz so gut funktioniert hat, aber vorher hast du eine mega Geschwindigkeit und das hat's auch beim 3-1 gesehen, einen schnellen Konter, wo der Fink einen ganz schönen Steilpass auf Mabil spielt.
Das sind die Umschaltmomente, die ich vorher angesprochen habe, wo die Verteidiger eben immer schon so, shit, wir müssen ja unbedingt, ja, genau. Und dann passiert eben so viel. Und da hat es jetzt wirklich auch gut funktioniert. Eben der Pass auf den Fink und dann vom Fink gerade weiter in die Schnittstelle rein und eben, wenn du schnelle Leute hast, dann ist das sensationell, oder?
Genau. Aber da müssen wir jetzt sagen, der Acosta, den müsst ihr haben eigentlich dort, der ist noch dran. Vielleicht wegen dem nassen Rasen ist vielleicht nicht ganz so einfach. Und in der ganz kurz vor der Halbzeit ist 4-1 noch passiert und dort ist wirklich, also, das Loh, glaube ich, ein bisschen geschockt gewesen. Nach drei Töpfen, nachdem du 1-0 führst, springt auf den Ball nicht weg. Irgendwie, Mabil, Fink, Momo können alle irgendwie versuchen, aufs Goal zu schießen, aber am Schluss hat der Dengue freie Schussbahn und haut ihn unter die Latte. Aber darf natürlich nicht sein, dass drei, vier Mal den Ball einfach nicht wegbringst und dann ist 4-1 und dann musst du in Pause. Ja, dort hast du auch gemerkt, dort wird auch nicht mehr so viel passieren, ehrlich gesagt. Also, in der zweiten Halbzeit ist dann natürlich wieder der Momo gekommen, hat auch seinen Hattrick geschossen. Mabil wird nicht angegriffen, der frühe Flanke. Der Post steht dort wieder ein bisschen zu weit weg. Und ich habe gar nicht im Kopf gehabt, dass der Momo so ein guter Kopfballspieler ist. Hat er gut gemacht.
Ich habe mich letztes Mal noch gefragt, letztes Mal im Spiel gegen Luzern ist der Momo 90 Minuten auf der Bank gehockt. Ich habe mir so gedacht, also, wieso bringst du denn so einen mit? Aber ja, jetzt ist mir schon klar, er hat eine Verletzungspause gehabt. Sehr lange, und man will dann natürlich jetzt behütet wieder reinbringen. Und ja, wenn er natürlich so wieder einschlägt und ja, geht sich definitiv einen brauchen, der vorne innen die Dinger reinhält. Also, welcher Verein kann den nicht brauchen, der vorne die Dinger reinhält?
Würde ich auch sagen, ja. Ja, aber meine, sie hätten noch mehr Goals können schiessen lassen. Sie hat noch einen Lattenkopfball gehabt nach der Ecke. Und zur Komplettierung, der Moulay hat noch ein schönes Goal geschossen. Auch wieder so ein Steckpass vom Mahut. Und ja, da muss ich sagen, das ist mir auch aufgefallen in dieser Runde, weil es sind ja genug Goal passiert, um sie analysieren. Mehr mit Auge als mit Kraft. Auch wieder schön in die Decke geschlänzt. Und da können wir, glaube ich, im Verlauf des Sonntags jetzt noch 1-2 Serien dabei gehabt, würde ich sagen.
Ja, und dann ist auch das Spiel von Servet, wo mega formstark ist. Gegen den FCB, wo mit dem neuen Trainer eigentlich auch so ein bisschen Serie her. Ich meine, in Göppen hat es gewonnen, in der Meisterschaft hat es gewonnen. Aber dass das bei Servet eine ganz andere Aufgabe wird, ist wohl jedem Basler klar gewesen. Und von dem Servet hat es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht. Ich meine, schon in der dritten Minute eine riesen Chance vom Sigua, wo ja dann schlussendlich ein bisschen die tragische Person geworden ist von dem Spiel.
Müsste er machen, nicht?
Wenn er das macht, ist schon mal 1-0, genau. Und nein, dummerweise, die 18. Minute kommt er dann rot über für eine offene Sohle. Oh. Hat man jetzt auch ein paar Mal gesehen in der letzten Zeit. Ja. Auch da wieder habe ich das Gefühl, ja, muss man glaube ich nicht diskutieren, ob es einfach zu spät, die Reaktionsschnelle gefällt hat, was auch immer. Ja. Es ist eine komische Situation, der Ball irgendwie weg ist und er hat nicht zuerst und dann geht er weg. Und, ja.
Aber das ist ja immer so das Problem, dem passieren ja eigentlich die schlimmsten Fouls. Es gibt ja wenig Fouls auf einem Spielfeld, wo wirklich gewalttätig und mit dem, dass du den Ball halt verlierst und sagst, oh, jetzt muss er aber unbedingt haben, nachher setzt es und ja. Sagen wir mal zweimal einen technischen Fehler, in der zweiten Minute müsste er machen, mit dem Innerist und dort verliert er den Ball und sonst hat er, wenn er ihn annehmen kann, gibt es wahrscheinlich keine Rolle.
Aber er hat letztes Spiel ja ein Game-Winning-Goal geschossen.
Genau,
also,
genau. Hat noch einen zu gut.
Aber 18 oder so. Also, ja.
Genau, voll.
Und Basel hat natürlich den Lionel Tauland-Messi-Chaka in ihrer Reihe, wo er in der 20. Minute mal schnell den Swag aufgetragen hat und denkt, ja komm, Servet, Verteidigung, nehme ich alle auseinander. Und am Schluss holt er dann noch so über einen Mal drüber. Also auch ein Goal, wo man denkt, so gut, könnte man auch besser verteidigen. Aber das Interessante ist, wenn man sich die Situation nochmal anschaut. Es versucht, glaube ich, einfach keine Penalty oder eine rote Karte zu verursachen. Es ist nur so für mich verständlich, wie man es so passiv kann verteidigen kann.
Er hat ja drei Servetiers umtrippelt und ich habe die Situation noch eins müssen anschauen. Und plötzlich, als ich sie noch eins angeschaut habe, dachte ich, was sind das für Nummern? Und was mich ein bisschen erstaunt hat, das war ja vor dem Strafraum, es war der Cutesa und der Crivelli. Zwei von diesen drei. Da habe ich so gedacht, hey, aber wo sind denn da die Sechser? Oder, also ein Innenverteidiger hätte die auch noch umtrippeln dürfen. Aber ja, vielleicht haben sie wegen dem nicht eine Welle länger, weil man weiss, Stürmer im eigenen Strafraum besser nicht. Aber ja, Crivelli hätte einfach reinstehen können. Der hätte den Körper. Aber ja, wunderschön gemacht. Ja.
Und auch wenn eben 1-0 für den FCB ein Glücksgefühl in dem Sinn. Und ja, aber dann ist Servet einfach komm mit diesen 11 Mal gegen die 10 Basler und eben mit dem Selbstvertrauen im Rücken, hey, wir sind die letzten, keine Ahnung, 5 Spiele alle gewonnen und wir marschieren jetzt einfach los und uns kann nichts daran hindern. Eben Bedia war gesperrt, Stefanovic war nicht dabei gewesen. Also auch das, man hat es eigentlich per se gar nicht gemerkt. Eben, Crivelli hat das auch super gemacht und ja, ich meine, das war eigentlich nur eine Frage von der Zeit gewesen, bis es einen Ausgleich gibt.
Dürfte einfach nicht so passieren, würde ich sagen.
Nein, natürlich nicht. Aber ich meine, es ist einfach auch schön. Einfache Körpertäuschung und dann schnibbeln. Eben, das, wie du gesagt hast, nicht mit der Gewalt, sondern auch da wieder mit dem Kopf so ein bisschen reingeschnibbelt, ein bisschen an.
Ja, da finde ich halt einfach, der Schmied, oder? Eben hat mehrere Situationen gehabt, oder? Er erwartet die Flanke und spekuliert viel zu fest auf die Flanken, oder? Und steht dann viel zu weit aussen. Dass der Gimeno das schön reinschnibbelt, eben Vega tut ihn auch noch abfälschen, oder hilft jetzt nicht für den Salvi, der im Goal war. Ja, also hat mega schön ausgesehen, aber muss halt einfach anders verteidigen.
Ja, und eben merken, wenn so Bedia nicht rum ist, der Farnwitz nicht rum ist, dann springen aber andere in die Bresche. Da hat der Gimeno auch einen riesen guten Match gemacht. Und auch andere, die so aufblühen. Ja. Und eben, das ist das, man die Qualität hat, Servet halt einfach auch von der Bank aus. Ja. Und ja, man eben, Crivelli ist normal, ist eigentlich Stürmer Nummer 2. Und dann hast du gemerkt, dass in der Pause, nach der Pause, Servet wirklich einfach nur noch am Drücken. Und Basel hat fast keine Luft mehr bekommen, hinten zu zählen. Hat dann versucht, auch mit Wechsel etwas zu machen, aber irgendwie, es hat auch nicht gebraucht. Und ja, in der 59. Minute ist es doch bis fast in die 60. Minute gebraucht, bis Servet dann richtig das Spiel gekippt hat. Ja. Wo der Gimeno den Masiku schickt und der für Crivelli und der ist reaktionsschneller als der Verteidiger und ja, seine Masse dort drinnen natürlich.
Ja, aber ich glaube, dort ist Masse. Ich habe dort aufgeschrieben, Schmid steht dort ein bisschen hinten dran, aber ich glaube, wenn der mal in Bewegung ist, der Crivelli, kannst du ihn einfach nicht mehr bremsen, oder?
Und hinten dran bringt es schon gar nichts.
Nein, hinten dran bringt einfach nie etwas. Das hat man jetzt oft wieder gesehen, ja.
Und ich habe dann eben so gedacht, Basel hat eigentlich nicht schlecht gespielt, sie hat eigentlich eine gute Leistung gehabt, vor allem eben nur noch das Zentrum auf dem Platz sind und am Schluss wird es halt gleich hart. Fangst du am Schluss dann noch 2 Goal, ja klar, 4-1 klingt halt hart, aber das 2-1 wäre jetzt in dem Sinn wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig viel besser gewesen vom Resultat, weil eben...
Gebetes 0 Punkte, ja.
Genau, und das ist das, was sie brauchen. Sie brauchen Punkte. Ja. Aber um es mal zu erwähnen, Schluss vom 16er nach einem Konter, vom Ballverlust, Konja.
Ja, wird nicht angegriffen vom Schmied dort. Vega steht am Salvi im Blick. Eben, sind so kleine Sachen, wo sie irgendwie, wo ich nicht ganz verstehe. Es ist 2-1. Ich weiss, es ist Servet, es ist für mich fast ein bisschen zu, also eben, bist halt am Schwanz von der Tabelle. Vielleicht kannst du dort halt einfach nicht irgendwie gerade so das riesen Selbstbewusstsein haben. Denkst einfach, das ist eine unmögliche Aufgabe und dann ist es sicher eine unmögliche Aufgabe geworden, oder?
Und wer Selbstvertrauen hat, das ist Servet. Das 4-1 dann rausgespielt, Baron, Hacke auf den Gimeno.
Und dann
macht es heute, genau.
Auch so also, einer mit Auge wieder. Und ganz schön, ja.
Schön auch zum Zuschauen, so Goal, oder? Wenn du einfach merkst, hey, das sind ja gut, Strich sind natürlich schon geil. Aber.
Ja.
Und dann ist das der erwartete Rückschlag eigentlich sein. Und Servet, der wieder marschiert, der immer besser in Form kommt. Unter der Woche ja noch im UEFA Cup, das ist da nicht so. Oh, das war auch gut gewesen.
Ja, 2-1-Sieg, also wichtig.
Also das Spiel ist ähnlich gewesen. Ja. Ich habe das Gefühl gehabt, man hat den Gegner dominiert und liegt überraschenderweise dann 1-0 hinten. Und am Schluss dreht man das Ding noch in Extremis.
Ja. Ja, und es ist noch nicht sicher natürlich, aber wenn Sheriff jetzt nicht irgendwie auch ein Exploit schafft, ist das eine Quali für Conference League. Also das wäre natürlich schön für Servet, wenn man da kann überwintern europäisch.
Ja, und sie haben europäisch nicht so gut angefangen und steigern sich, habe ich das Gefühl, jetzt immer ein bisschen mehr. Also ich finde auch, gegen die anderen zwei Gegner, die sie jetzt noch haben, ist ja nicht, kann man auch noch etwas. Mit ein bisschen Glück kann man auch dort noch etwas holen. Ganz im Gegenteil eigentlich zum FC Lugano, wo ich finde, die haben in der Conference League gut gestartet, aber mittlerweile...
Ja, Lugano hat natürlich auch, ich habe so ein bisschen aufgeschrieben gehabt, sie haben ja nur einen Sieg aus den letzten 7 Spielen und mich dunkt sehr, sie zollen der Doppelbelastung massiv Tribut. Also,
ja, man hätte es ja nicht gewusst, Anfang der Saison, dass wir eine Doppelbelastung haben.
Genau,
aber Dreifachbelastung sogar.
Genau, ja, also viel Verletzte jetzt halt und der FCZ hat eigentlich nur gesagt, Achtung, fertig, Con om. Wenn man die schöne Choreografie von der Südkurve gesehen hat, vielleicht noch einmal den Duden aufschlagen, der englische. Haben sie sich ein bisschen verschrieben, aber trotzdem sehr schöne Choreografie, schöne Stimmung, den ganzen Match stören, weil sonst ist immer in Lugano und meistens so ein bisschen ein ruhiges Spiel. So hat man immerhin noch ein bisschen das Fußballfeeling dabei gehabt, wenn man das geschaut hat. Ja.
Aber Lugano, du hast es angesprochen, dass es die ersatzgeschwächte Mannschaft, aber das kann doch einfach auch nicht sein. Mm-mm. Gerade wenn man jetzt schon die Dreifachbelastung hat, dann muss man mit dem rechnen und dann halt auch so dementsprechend auch planen. Und momentan spielt im Sturm der Gimignani und der Babic.
Ja.
Das ist, und das ist halt schon nicht da, wir nichts gegen die zwei, aber es ist halt nicht ein Jan Zellar oder ein Ali Seda oder wie sie alle heissen, die ja noch irgendwo rum wären, also von dem her.
Ja, voll, definitiv. Also eben vor allem mit Babic und Gimignani, muss man ehrlich gesagt sagen, muss man sogar über Super League-Niveau ja oder nein diskutieren und nicht einmal über europäisches
Niveau. Oh, die haben es schon, aber...
Ja, also jetzt ein Babic, weiss ich noch nicht. Gimignani, ja, kann ich darüber diskutieren, ist... Ist nicht ein Stürmer aus meiner Sicht, aber ja, kannst du irgendjemanden vor reinstellen. Ja. Aber es hat angefangen mit dem FCZ, wo auch wieder einer mit Augen geschaffen hat und in die Decke geschlänzt hat, flach reingelegt hat. Der Okita war nämlich wieder gewesen, Guerrero.
Aber, ja. Eben, das wird den Namen Guerrero ins Maul genommen hat. Ja. Also, eben wieder, so, in der Meistersaison ist er damals mit dem Boran Jasovic zusammen, das sind so die zwei Pfeiler gewesen, die einfach dafür gesorgt haben, dass man immer Überzahl hat in der Offensive und jetzt auch in dem Spiel wieder.
Sehr wichtig. Hey,
wenn du auf der richtigen Position einsetzt, der ist hungrig, der ist brutal. Und bei jedem Goal hat er seine Füße im Spiel gehabt.
Ja, definitiv, ja. Also es ist, ja... Es war nicht jetzt ein Match gewesen, irgendwie so ein Leckerbissen, aber das ist halt einfach Lugano. Lugano hat jetzt irgendwie, ist nicht mehr sicher hinten, aber sie können immer noch das Spiel ein bisschen versuchen, kaputt zu machen. Haben sie irgendwie auch versucht, oder sie haben es einfach gegen Führer nicht wirklich extrem geschafft. Und dann ist nach einer halben Stunde auch schon 2-0 gewesen. Dort hat es eine Ecke gegeben vom Guerrero. Der kommt wieder zu ihm zurück. Das sollte auch nicht unbedingt passieren. Und dann kann er jetzt das zweite Mal flanken. Der Kopfball vom Lugano-Verteidiger statt ihn zu klären, genau ins Gesicht vom Camberi. Das freut ihn natürlich, tut vielleicht ein bisschen weh, aber er freut ihn, gibt auch ein Goal. Und ja, Lugano steht nach einer halben Stunde da und ja, weiss nicht so genau, was mit dieser Situation machen. Und irgendwie, also sie haben wahrscheinlich gehofft, lang kein Goal überzukommen. Sie hatten ein kurzes Aufbäumen gehabt, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, Gimignani war der Einzige, der einen Schuss aufs Goal gegeben hat, wo der Katic ein bisschen einen Bock gehabt hat und der war nicht wirklich gefährlich gewesen. Und das ist sicher einfach zu wenig für jemanden, der sich langsam hat wollen, oben etablieren in der Super League nach den letzten Jahren.
Und wenn man es Herd auf Herd nimmt, sie sind die einzige Mannschaft, die an diesem Spieltag kein Goal geschossen hat. Sie haben ja alle getroffen, voll. Und zwar aus allen Lagen und Rohren, aber Lugano hat es fertig gebracht, kein Goal zu schiessen. Und das sagt auch alles, oder? Über das Lugano aus. Sie sind offensiv nicht mehr so gefährlich und defensiv extrem anfällig.
Ja, und eben, was ich halt schon nicht ganz verstehe, ich weiss, Doppelbelastung und bla bla bla, aber es hat einen Vierfachwechsel gegeben in der Halbzeit, wo der Mahou, Aliseda, Steffen, Mahmoud eingewechselt worden sind. Ich muss ehrlich gesagt so sagen, ich verstehe schon, dass es das internationale Geschäft hart ist und dass man dort auch ein bisschen schauen muss. Aber ich meine jetzt den Steffen, erwarte ich da eigentlich schon, dass der immer spielt, den Aliseda eigentlich auch fast immer. Klar, vielleicht ist es auch etwas vom Training her, wo sich ein anderer Spieler aufgedrängt hat, aber ich muss schon sagen, also, du kannst ja fast nicht irgendwie so Ligaspiel am Schluss fast noch abschenken, nur weil irgendwie europäisch etwas gespielt hat. Aber man muss sagen, nach dieser Einwechslung, ist eigentlich Lugano kurzzeitig besser gewesen, oder? Und hat eigentlich auch wirklich ganz okay gespielt nach der Halbzeit.
Ohne ja, aber besser als ein FCZ, der ja nichts mehr hätte müssen machen. Das ist jetzt nicht so schwer.
Ja, klar. Aber eben, ich meine, sie haben es immerhin wieder versucht, aber sie haben einfach nichts aufs Goal gebracht. Oder? Sie haben besser gespielt. Sie haben gegen sich eigentlich keine Chance mehr zugelassen, aber eben, sie haben auch keine mehr kreiert. Und dann hat sie in der 74. Minute eine Doppelchance gehabt, wo der Diana schön gehabt hat und plötzlich am Boden sackt. Und man hat dann erst nach dem Spiel irgendwie gecheckt, was der war, weil man hat gesehen, okay, der Ball ist nicht ins Gesicht gegangen, er ist irgendwie mit dem eigenen Spieler zusammengeprallt irgendwie. Anscheinend hat er sich irgendwie am Hals so fest verletzt, dass er recht viel Blut verloren hat und recht blutet hat. Darum so einen riesigen Verband. Ich habe es mega cool gefunden, wie dort irgendwie die FCZ-Kurve auch gerade gecheckt hat, dass sie sich dort ein bisschen zurücknehmen, sind, glaube ich, alle wirklich ein bisschen geschockt gewesen. Ist, glaube ich, wirklich nicht so schlimm gewesen jetzt. Er hat aber müssen ausgewechselt werden. Das Blöde ist nur gewesen, 4 Minuten vorher ist der 5. und letzte Wechsel passiert. Hat geheissen, dass der Mai auch noch ins Goal muss, der Innenverteidiger. Und ja, das ist natürlich eben so ein bisschen besonders scheiße. Oder der ist noch 15 Minuten, wo du kannst sagen, ja du, vielleicht haben wir noch eine Chance, aber so mit einem Mann weniger und dann noch ein Feldspieler im Goal ist natürlich schwierig.
Aber es hat einen abgelenkten Ball gebraucht, dass wir den Goalie bezwingen.
Ja, er hat sogar eins, zwei, also eine Flanke, zwei hat er, glaube ich, abgefischt, die er noch schön gemacht hat. Aber ja, dann hat der Marquesano, der trifft sehr gerne gegen Lugano, einen Weitschuss, der abgefälscht worden ist vom Haidari.
Und Marquesano ist, glaube ich, in der 80. Minute reingekommen. Also irgendwie relativ spät. Also auch hier wieder, oder? Kann man sich sogar leisten, so einen Spieler wie Marquesano erst dann zu bringen.
Voll. Und ja, was man noch dazu kann sagen, ist, eben in der ersten Halbzeit hat es einen Schuss gegeben aufs Goal vom FCZ durch Lugano. In der zweiten Halbzeit hat es dann bis in die vierte Minute oder fünfte Minute von der Nachspielzeit gedauert, bis auch noch ein Pfostenschuss immerhin gegeben hat vom Mahu. Ja, das ist einfach am Schluss viel, viel, viel zu wenig. Also insgesamt im ganzen Spiel haben die einfach drei Torschüsse. Ich würde behaupten, gut gemeinte. Ich würde sagen, zwei Torschüsse eigentlich gehabt. Also da musst du wirklich über Bücher. Jetzt tut ihnen wahrscheinlich die Nazi-Pause gut, wirklich zum mal ein bisschen, vielleicht wirklich über Bücher. Auch wieder fit zu werden wahrscheinlich. Das tut wahrscheinlich sicher gut, wenn du da Alternativen hast. Aber das ist einfach wirklich das frühere Lugano einfach in schlecht verteidigend noch. Also das, was
ja,
du
das kannst. Das kannst du auch nicht leisten.
Ja, da kannst du einfach wirklich nichts. Wenn du kein Goal schießt und schlecht verteidigst, ist wirklich eine sehr, sehr schlechte Kombination, muss man wirklich sagen.
Definitiv. Ja, nächste Woche ist eine Nazi-Pause, gell?
Genau, genau.
Das heisst, es gibt keine Vorausschau.
Nein, macht wahrscheinlich keinen Sinn. Kann noch zu viel passieren, können zu viel wieder zurückkommen, aber...
Was wir aber erwähnen ist, wir haben es letzte Woche, glaube ich, nicht gemacht. Ihre, wenn mir ihre gebührt, Adi.
Ja.
Glaub, du hockst immer noch auf dem Leader-Thron dort, oder?
Ja, ja, aber nicht mehr ganz so souverän. Ich habe jetzt diese Woche 7 Punkte geholt und hinter mir höre ich alle anzustampfen kommen. Ja, ich bin gespannt, aber es ist natürlich schön, jetzt über die Nazi-Pause immer noch auf dem ersten Platz. Kann mich niemand vertreiben. ja, aber ich habe den Al-Hassane Keita und den Native im Nacken. Die könnten mich wahrscheinlich die nächste Runde holen, wenn ich da wieder in meine alten Fahrwasser reinkomme.
Also wer diesen Spieltag das Resultat so richtig getippt hat, dann Chapeau. Und hat, glaube ich, Leute gegeben, die 11-12 Punkte gemacht
ja,
haben.
Also, der Andreas Olten, ich weiß nicht, ob er von dir kommt oder so heisst, der hat jedes Spiel den korrekten Sieger oder so unentschieden tippen, der hat 13 Punkte geholt. Wahnsinn an dieser Stelle. Also wirklich, ja, gratulieren.
Ja, und wünschen wir gleich eine schöne Nazi-Pause, oder?
Macht's gut. Tschüss.
Ciao zusammen.